preisen dich, wir rühmen dich, wir beten dich an. Du bist der große, starke, mächtige Gott und du kommst zu uns heute, besuchst uns. Wir sind deine Gäste, Herr. Wir dürfen an deinem Tisch sitzen und wir dürfen genießen deine Gegenwart und deinen Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus. Halleluja für heute Abend. Amen. Amen. Preis Gott. Ostern ist Jesus auferstanden, Pfingsten kommt der Heilige Geist und heute kommt der Vater im Himmel zu uns. Und der Herr ist gegenwärtig in seiner Trinität unter uns. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen, heißt es vom Herrn Jesus, heißt es auch vom Heiligen Geist und vom Heiland heißt es auch, da siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf und zu dem wollen wir eingehen und mit dem wollen wir Abendmahl und Gemeinschaft miteinander halten. Um das geht es hier, das Wirken Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Gott kommt zu uns, er besucht uns und das ist das Schöne dabei. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Es geht um den Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes wirkt, wird morgen das Thema sein und Pfingsten die Fülle Gottes. Wir fahren nicht auf Sparflamme, sondern wir fahren auf der Fülle, in der Fülle Gottes, im Reichtum Gottes, im, ja, alles was der Herr ist, das umgibt uns von allen Seiten, die Fülle Gottes, was das alles ist. Die Fülle Gottes ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Fülle. Lob und Dank. Also, Gott kommt zu uns, hoher Besuch ist angesagt. Gott will dich besuchen, wo du bist, in deiner Situation, der so daseiende Gott. Ich denke nur an die Geschichte von der Schöpfung. Im Garten Eden, abends, wenn es schön kühl war, kam Gott plötzlich tipp, 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 tipp. Und plötzlich hört man eine Stimme. Adam, wo bist du? Eva, wie ging's dir heute? Was ist heute alles passiert? Und dann, als sie gesündigt haben, wir wissen ja die Geschichte, Gott ruft den Adam, der Adam verkriecht sich, hat schlechtes Gewissen. Wenn wir ein gutes Gewissen haben, kann Gott jederzeit zu uns kommen, besucht uns, wir sind dabei und die Gegenwart Gottes ist da. Halleluja. Sind wir zu hören?
Ja.
Alles klar. So, Gott ist gut. Wir wollen ja nicht nur für hier, nicht will ich die Predigt halten, sondern auch für unsere Freunde draußen im Internet oder wo auch immer ist. Denke ich, wenn ich so über Gott nachdenke, der Beruf Gottes ist Gärtner. Gott hat den Garten Eden gepflanzt und Gott liebt die Pflanzen, Gott liebt die Tiere, er ist ein Zoologe, Biologe, das ist der liebe Gott. Ein Gärtner, ein Naturfreund und wir sehen also hier, Gott hat für den Menschen alles vorbereitet. Einen wunderbaren Garten, wo der sich wohlfühlen konnte, wo alles da war und so weiter. Nur ausschließlich zwei Bäumchen hat er für sich da eingepflanzt gehabt. Aber trotzdem alles für den Menschen gemacht. Gott macht alles für uns Menschen. Gott besucht uns, das ist mein Thema. Gott kommt zu uns. Gott will bei uns wohnen. Stell dir mal vor, Gott will bei dir sich einquartieren. Von Jesus heißt es, und es war kein Raum in der Herberge. Die Leute haben keinen Platz gehabt. Die haben für alles Platz gehabt, bloß nicht für den lieben Gott. Und für den Herrn Jesus Christus, seinen Sohn. So, noch ein paar Gedanken zuerst einmal. Das mit dem Paradies, mit Adam, mit der Schöpfung und so weiter, das ist für mich historisch, biblisch und ich glaube, was da drin steht in der Bibel, nicht an der Evolution, das ist alles nur Fantasie, ich stamme nicht von den Schimpansen ab oder was weiß ich, von irgendeinem Gnomen oder einem Alien, nein, ich stamme von Gott ab, von meinem Vater, Großvater, Adam und so weiter. So, Adam war im Alten und im Neuen Testament eine historische, geschichtliche Person. Sogar Jesus bezieht sich darauf. Und der war Adam. Also in seinem Stammbaum, die ganzen Auflistungen und so weiter. Und der war Gottes. Also Gott besucht seine Geschöpfe, seine Kinder. Wenn ich das Geschlechtsregister Jesu lese, Lukas 3, Vers 23 und folgende Verse, all diese Personen waren geschichtliche Personen. Das waren nicht irgendwelche Phantome, Mythen, Metapher oder Legenden oder Sagen. Nein, das waren historische Personen wie David, wie Abraham oder wie die Propheten einer. So auch Adam. Und der war Gottes. Der war Gottes. Das war nicht irgendwie nur eine Erfindung von irgendjemand, so eine Metapher. Denn wenn das wahr wäre, wenn die alles nur so Sagen, Legenden wären oder Mythen wären oder Märchen wären, weißt du, wenn das der Fall wäre, dann wäre Jesus auch nur ein Märchen gewesen. Nur ein Metapher, nur ein Mythos. Aber Nur Dumme glauben sowas. Ich glaube, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes war, der wohnte unter uns und er hat mit seinen Jüngern gegessen und getrunken und sogar Wein haben sie getrunken. Verstehst du, nicht nur Traubensaft. Manche Christen sagen, ja, der hat nur Traubensaft getrunken. Nein, der hat auch wirklich den richtigen Wein getrunken. Ich denke nur beim Abendmahl. Also die Juden tranken ja 3 Becher beim Abendmahl. Wir nehmen nur 1 Schluck, verstehst du? Aber die haben gleich 3 Schlucks genommen. Deshalb waren sie im Garten Gethsemane betrunken. Entschuldigung. Deshalb sind sie auch eingeschlafen. Wenn du mal im Orient bist und wenn du diesen guten Karamellwein trinkst oder welchen Wein auch immer ist, dann musst du dich nicht wundern, dass du betrunken wirst von diesem süßen Wein. Deshalb sagen auch die Kritiker am Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, die sind voll vom süßen Wein. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen. Nein, ich glaube an die Realität der Bibel, an die Wirklichkeit der Bibel, an der Natürlichkeit der Bibel. Wisst ihr, manche Leute versuchen das zu vergeistlichen, alles vergeistlichen. Nein, das, was steht, ist praktisch Hand und Fuß und ich kann es annehmen. Jesus glaubte an Noah, Jesus glaubte an die Arche und die Flut und so weiter. Wenn ich dann Matthäus 24 lese, er bezieht sich, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, wenn das Menschensohn wiederkommt. Die Bibel glaubte auch an den Brudermord von Kain und Abel. Und wenn die echt waren, wenn die historische Persönlichkeiten waren, dann war auch Adam eine historische Person. Und Jesus zitierte diese biblischen Persönlichkeiten und so weiter. Auch die anderen Bibelschreiber und Schriftsteller, die haben sich immer wieder bezogen. Jona war eine Persönlichkeit, nicht eine Metapher oder eine Geschichte, eine Sage, eine Erzählung von diesem großen Fisch. Also die Bibel ist klar. Also der erste Mensch war Adam und wir wissen auch dann als Analogie, als Gegenstück Jesus, der neue Adam in der Bibel. So, wenn es den ersten Adam gab, so gab es auch den zweiten Adam. Gott kommt zu uns, ist mein Thema. So, es gab vor Adam keine Menschen. In aller Liebe kann ich das den ganzen Leuten, die die Schöpfungsgeschichte verleugnen und nicht wahrhaben wollen, das kann ich sagen, es gab keine Menschen. Es gab Affen, es gab Schimpansen, es gab was weiß ich, welche Monster und so weiter. Aber Adam ist von Gott erschaffen worden. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, lies mal die Bibel aufmerksam und lass dich nicht von diesen dummen Theologen oder Philosophen und so weiter irgendwie in die Irre führen. In 1. Buch Mose 1, da ist eine ganz klare Unterscheidung. Und Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, Pflanzen kommen. Gott sprach, Fische kommt. Gott sprach, Vögel kommt. Gott sprach. Und das Einzige, wo Gott nicht sprach, sondern mit seinen Händen formte, das war der Mensch. Aus den Stoffen dieser Erde. Und von dem heißt es, nicht erzeugte und so weiter, oder die vermehrten sich und so weiter, die Erde wurde erfüllt. Nein, er zuerst einmal erschuf sie und er schuf sie zu Mann und Frau. Und dann erst gab es diese Vermehrung. Und die Bibel schließt absolut aus die Vorstellung, dass Adam und Evas Leiber irgendwie vorher existierten haben. Weißt, manche Theologen versuchen das zu erklären und kommen diesen Evolutionstheoretikern entgegen. Ja, und Gott hat einen Affen genommen, einen Schimpansen genommen und ihm was in die Nase reingepustet und er wurde eine lebendige Seele. Ich glaube nicht, dass an Affen ähnliche Menschen oder Aliens oder wie sie auch alle heißen mögen, in irgendwelche Kreaturen, sondern Gott hat den Menschen extra geschaffen, so wie dich und mich. So. Und Gott hat die fliegenden Kreaturen geschaffen, die kriechenden Tiere geschaffen, und Gott hat den aufrechten Menschen mit aufrechtem Gang geschaffen. Und sie waren von Gott geplant und vorgesehen, denn Gott sagt, lasset uns Menschen machen, in unserem Bild. Also wir Menschen tragen das Bild Gottes in uns. Und wir sind nach seiner Art. Und wir haben uns nicht entwickelt. Ich glaube nicht an diese Entwicklung. Wir sind gewesen. Wir sind nur verdummt nachher durch die Sünde und durch alles, was passiert in der Geschichte und wie der Teufel die Menschen verführte. Aber wir sind extra von Gott gewollt. Das ist meine feste Überzeugung. Und wir sind separiert und grundsätzlich herauskristallisiert und über die Tiere, über die Menschen, über die ganzen Wesen, Pflanzen und so weiter geschaffen. Wir haben etwas von Gott, was göttlich ist. Und nur wir Menschen haben das Göttliche in uns. Gott hauchte den Odem ein, dem Menschen, 1. Mose 2, Vers 7. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Er wurde ein lebendiger Gott. Ein kleiner Gott wurde er. Der hat wie Gott reagiert, wie Gott gehandelt. Durch diese Einhauchung hat er etwas Göttliches in sich bekommen. Kein Lebewesen bekam von Gott solch einen Odem. Was es auch immer ist. Der Mensch wurde ein Teil der Gottheit. Gott hat angepustet. Und der Mensch plötzlich fing an wie Gott zu denken, wie Gott zu reden, wie Gott zu reagieren. Selbst der Satan, der Gegenspieler Gottes, ist ein geschaffenes Wesen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Auch die ganzen Engel sind geschaffene Wesen. Wie die Pflanzen, wie die Kriechtiere und so weiter. Der Teufel ist nichts anderes wie, genauso wie ein Rindvieh. Mehr nicht. Und so betrachte ich auch. Denn er ist ein geschaffenes Wesen. Er kann nicht das tun, was Gott tut. Unmöglich. Denn er hat nicht den Odem Gottes, den Geist Gottes in sich. In aller Liebe, der Mensch sollte über alles herrschen. Nicht die Engel und auch nicht Satan. Viele Christen haben ein ganz falsches Bild. Der Satan, ach, der Teufel ist hinter mir her. Das ist genauso wie ein Kalb, wie ein Pferd, wie ein Schwein. Verstehst du? Er ist ein geschaffenes Wesen. Hat nicht diese Qualitäten, die der Mensch hat, in aller Liebe. Die Worte Satans, und dann, wenn ich dann weiter argumentiere und für mich nachdenke, die Worte Satans haben auch keine Macht. Deshalb kommt er zu Jesus, spricht zu den Steinen, macht das und so weiter. Der Satan hat absolut keine Macht. Wenn du diesen Glauben von 1. Mose 1 so richtig verstehst, 1. Mose 1 und 2, die Schaffung des Menschen und so weiter, dann weißt du, da musst du dich von dem Teufel gar nicht aufregen, ist nur ein geschaffenes Wesen. Genauso wie eine Pflanze, wie ein Kaktus, das sticht ein bisschen, aber mehr nicht. Gott gibt den Menschen nicht in die Hände Satans, dass der Mensch total verdummt und erlaubt es nicht, dass der Teufel ihn verwirrt und korrigiert und kontrolliert und so weiter. Er sandte seinen Sohn, um uns von diesem Blödsinn zu erlösen. Für mich ist das Blödsinn. Dämonen, unreine Geister sind alles nur geschaffene Wesen, von Gott abgefallen. So, Jesus und Adam sind untrennbar. Adam brachte Sünde in diese Welt und den Tod. Und Jesus brachte die Gerechtigkeit und das Leben. Und wir können uns dann jetzt entscheiden. Machen wir weiter wie der Adam ohne Gott? Oder wir wenden uns an Jesus und wir wenden uns an Gott zurück? Jesus kam als Erlöser, Gott kommt zu uns, ist mein Thema, als Erlöser von dieser Verblendung, von dieser Verdummung der Menschen, sollte Gott gesagt haben. Du siehst also auch wieder die Macht des Wortes. Kein Adam, wenn es keinen Adam gibt, gibt auch kein Evangelium, keine Erlösung. Deshalb, wir haben diese zwei Bäume, zwei Pflanzen, wo wir uns entscheiden müssen, den oder den. Den oder den. Wenn Adam und der Sündenfall nicht historisch sind, dann kannst du alles vergessen. Wer nicht an die ersten paar Seiten der Bibel glaubt, der kann auch nicht auf die ganze Bibel und auch nicht auf die letzten Seiten der Bibel glauben. Jesus starb für mich nicht nur als ein mythologisches Wesen, irgendwie so ein mythologischer Retter, was wir uns so vorstellen und einbilden. Nein, er war eine reelle Person. Und wir nehmen Jesus auch als eine reelle Person in unser Leben auf, nicht als ein Mythos, einen Gedanken. Es ist ganz wichtig, dass wir das richtig unterscheiden. Denn viele Christen, die stellen sich irgendein Phantombild vor, so ein Idealbild. Nein, Jesus war vollkommen Mensch, ein Gebärden wie ein Mensch erfunden. Deshalb bietet uns auch nicht eine mythologische Hoffnung oder mystische Hoffnung. Ja, eines Tages wären wir vielleicht wahrscheinlich angenommen. Verstehst du? In der Evolutionstheorie ist es, da wird immer alles angenommen. Aber ich habe Jesus angenommen und in ihm habe ich das volle Leben. Denk doch mal logisch. Die meisten Leute denken nicht logisch, denken, dass sie so logisch sind, aber die sind Dummköpfe, Entschuldigung. Wenn du das eine nicht verstehst, verstehst du auch das andere nicht. Adam war eine reelle Person, Jesus war eine reelle Person und alles, was in der Bibel steht, ist auch alles reell. Das sind die Stärken. Und das Schöne dabei ist in der Bibel, dass die Stärken und die Schwächen der Menschen beschrieben werden. Nicht nur die Stärken. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Nein, die haben auch versagt, die haben gesündigt, die haben Fehler gemacht. Wenn es kein Adam und keine Eva gab, dann brauchen wir auch keinen Erlöser. Ganz einfach, ganz einfach. Zwei Bücher über die Existenz Gottes und Gottes Plan beschreiben uns. Es gibt zwei Bücher nur, die das uns wirklich beschreiben. Es ist nicht das Alte und Neue Testament. Es ist zuerst mal auf der einen Seite die Bibel und auf der anderen Seite die Natur. Bibel und Natur. Diese zwei Säulen sind es, die es beschreiben. Den Willen Gottes, den Plan Gottes. Alles funktioniert so, wie die in der Natur alles ineinander greift, ineinander funktioniert, wie Herbst, Frühling, Winter, Sommer gibt. So gibt es auch hier bei Gott. Es läuft nach ewigen Gesetzen alles ab. Leben und Tod, geboren werden und sterben. Bibel und die Natur. Also wenn du Gott kennen möchtest, solltest du in den Wald gehen, wenn du die Bibel nicht lesen willst, in aller Liebe. Denn Paulus schreibt in Römer 1, und die Natur lehrt sie. Die Natur lehrt sie, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, einen Schöpfer geben muss und dass das alles nicht durch einen Urknall entstanden ist. Egal, die ganze menschliche Geschichte ist nicht durch einen Urknall entstanden, sondern durch einen weisen, klugen Meister. Halleluja. Gott sucht uns Menschen. Gott hat uns nicht aufgegeben, auch nicht nach dem Sündenfall. Gott hat sich immer wieder um die Menschen, um jeden Einzelnen gekümmert. Jesus ist gekommen. Da hat sich Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Macht uns manifestiert. Er selbst hat seine Jünger gesucht. Nicht die Jünger haben Jesus gesucht. Jesus hat die Jünger gesucht. Nicht der Mensch hat Gott gesucht, sondern Gott hat den Menschen gesucht. Adam, wo bist du? Weißt du, Jesus ist seinen Jüngern nachgegangen nach der Auferstehung, wo sie alle stiften gegangen sind, abgehauen sind, sich versteckt und verkrochen haben. Jesus ging dem Thomas nach. Jesus ging dem Petrus nach, der ihn verleugnete. Jesus ging dem Paulus nach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In 1. Korinther 12, Vers 3. Und keiner kann sagen, Jesus ist Herr, es sei denn durch den Heiligen Geist. Auch du kannst heute nicht an Jesus Christus glauben, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, ohne der Verkündigung des Wortes Gottes. Gott geht uns nach, ihr Lieben. Jesus muss sich uns selbst verklären. Wir können Jesus nicht erklären. Du kannst nicht einmal dich selbst erklären. Nicht einmal, wo ist meine Seele, wo ist mein Verstand, verstehst du? Nicht einmal das kannst du finden und untersuchen, sondern da muss sich Gott uns selber offenbaren, uns den Glauben schenken. Und wir haben diese Tage gesprochen, wir brauchen nicht irgendeinen Herrgottsglauben, alle Weltsglauben, sondern den Glauben Jesu Christi. Und der Glauben Jesu Christi ist mein Vater. Mein Vater. Ich und mein Vater, wir wollen zu euch kommen und mit euch Gemeinschaft haben. Nur wenn wir Jesus persönlich begegnet sind, und wenn er sich uns offenbart hat, dann kennen wir auch Gott. Denn wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht auch den Vater. So viele Leute, wenn ich frage, und die erzählen, ich kenne Frau Merkel. Verstehst du, unsere Bundeskanzlerin. Verstehst du, ich kenne Frau Merkel. Aber die sind Frau Merkel noch nie begegnet. Die haben im Fernsehen gesehen, ein Bild von ihr gesehen, in der Zeitung irgendwo von ihr was gelesen. Ich kenne Frau Merkel. Aber es ist was ganz anderes, wenn du die Frau Merkel persönlich kennst. Oder irgendeinen anderen. Eine große Persönlichkeit. So viele Leute erzählen, ich kenne den und den und den. Du kannst sogar alle Details, die Einzelheiten kennen und studieren und doch nicht kennen. Und genauso auch von Jesus. Wir können sagen, ich kenne Jesus aus der Bibel, aus der Predigt, aus der Kinderstunde, aus der Sonntagsschule, aus dem Konfirmandenunterricht. Aber es ist ein anderes Kennen, wenn wir ihm persönlich begegnet sind oder er uns persönlich begegnet ist, meinen Weg gekreuzt hat oder was auch immer ist. Wir können erst dann die Wahrheit erkennen, wenn er uns begegnet. Ach, so sieht er aus. Da bist du vielleicht manchmal erschüttert oder erstaunt, wenn du einer Person begegnest, du hast sie viel größer vorgestellt oder viel kräftiger, viel energischer. Aber ach, so ist sie. Und wir sind vielleicht auch von Jesus manchmal enttäuscht und schockiert. Ach, so ist er. So einfach, so schlicht, so bescheiden. In Johannes 4, Vers 24 wird von Gott gesagt, Gott ist Geist. Ach, so ist er. Wenn du mal Gott begegnest, Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Es ist, wenn du im Geist und der Wahrheit Gott anbetest, ist eine total andere Anbetung. Du bist ihm begegnet, du kennst ihn. Du hast ihn gehört, er hat zu dir gesprochen. Du hast ihn mit ihm gegessen und getrunken, mit ihm getanzt. Ja. Wir sind Bürger seines Reiches. Weißt, er hat uns aufgenommen, er hat gesagt, komm, setz du dich hier hin. Hat mir dann Platz angewiesen. Das ist die Gegenwart Gottes, wenn wir die persönlich erlebt haben. Und deshalb so viele reden von Gott, reden vom Himmel, reden von Jesus, reden vom Heiligen Geist. Aber sie sind diesen Dingen noch nie begegnet, der Gottheit. Der Heilige Geist. Wir gehen auf Pfingsten zu, ihr Lieben. Und da ist so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist als Person begegnen sind. Nicht nur einer Kraft. Nicht nur irgendwelche Energie. Nein, eine Persönlichkeit. Und Jesus sagt, es ist gut, wenn ich weggehe, dann kommt der Tröster, dieser Beistand, dieser Parakletos, und der bleibt bei euch ewiglich. Gott kommt zu uns und er bleibt bei uns ewiglich, dieser Heilige Geist. So, in der Gegenwart Gottes, wir sollen zuerst mal kommen, und diese Frau, wir haben in der Bibel einen Bericht von einer Frau, die kommt zu Jesus und sagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren könnte. Nicht nur glauben an Jesus, sie hat Jesus schon von Weitem irgendwo gesehen mal. Bestimmt schon eine Predigt von ihm gehört, aber sie hat noch nicht den Saum seines Kleides berührt. Und als sie den Saum seines Kleides berührte, wurde sie gesund. Weißt du, sie hat Kontakt aufgenommen mit Jesus. Kontakt mit dem Heiligen Geist dürfen wir aufnehmen. Und nur, wenn wir Kontakt aufgenommen haben, dann beginnt ein Kraftstrom durch unser Leben zu fließen. Die Energie Gottes, die Kraft Gottes. Und deshalb heißt es in der Bibel, sie haben alle den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen sie. Und was ist die Kraft Gottes? Dass Gott durch uns arbeitet, dass Gott uns hilft, unser Leben zu meistern, gegen den Sturm zu schwimmen. Wie wird Gott angebetet? Im Geist und in der Wahrheit, habe ich hier gelesen. Gott wird angebetet in der Heiligkeit. Weißt du was? Das etwas abgesondert, etwas ja, isoliertes, etwas ja, für sich ganz allein. In der Heiligkeit Gottes, was Besonderes. Ich darf mit meinem Daddy sprechen, mit meinem Vater. Ich habe seine Handynummer. Halleluja. Weißt du, nicht jeder sollte deine Handynummer haben, nur deine Spezie, deine besten Freunde. Gib nicht deinem Chef deine Handynummer, denn der Chef ruft dich immer wieder an. Jetzt ist Arbeit wieder, wir sollen Überstunden machen und so weiter. Nein, der Herr wird dich nicht unnötig belasten. Das ist mir so groß geworden. Weißt du, viele Leute stöhnen, überlasten, ich bin so überfordert, ich habe keine Energie, ich habe keine Kraft. Warum? Sie haben sich so viele Lasten aufgelegt, die Gott ihnen nicht aufgelegt hat. Danke Gott für jede Last, die du selber nicht aufgeladen hast oder die Gott dir nicht aufgeladen hat. Aber so viele, die verheiraten sich nur, damit sie verheiratet sind, und dann wundern sie sich, wenn sie nachher, wenn der Teufel bei denen zu Hause los ist. Oder viele andere Probleme. Weißt du, wir sollen unsere Lasten vom Herrn bekommen. Wenn der Herr uns eine Last auflegt, so steht in meiner Bibel, dann hilft er uns auch, die Last zu tragen. Und dann ist es auch keine Last, keine Belastung, sondern dann ist die Last eine Lust, Spaß. Kennst du Jesus? Bist du ihm begegnet? Weißt du, seine Heiligkeit, Gott ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes, etwas nur für mich persönlich. Ist nicht für alle Welt. Ich könnte jetzt auf die Straße gehen und missionieren. Und das, was ich euch hier erzähle, könnte ich auf dem Leopoldplatz oder Kurt-Schumacher-Platz oder könnte ich auf dem Breitscheid-Platz oder Alexanderplatz oder sonst auf irgendeinem Platz erzählen. Nein, es ist für mich, diese Beziehung mit mir und Gott ist nur eine persönliche Beziehung, geht nur mich an und sonst niemand. Wir sollen aufhören, als Christen Seelenstriptease zu machen. Überall erzählen, oh, das habe ich erlebt und das habe ich erlebt und jenes habe ich erlebt. Und nein. Gott will mit dir persönlich reden. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Matthäus, wo bist du? Gott will mit uns persönlich reden. Und das ist diese Heiligkeit Gottes, dieses Individuelle. Gott ist zu uns gekommen in Jesus. Wenn ich von Gott rede, ich habe lange Zeit große Probleme gehabt als Nichtchrist, als Atheist. Wir haben keinen Gott geglaubt und keinen Teufel geglaubt und gar nichts. Und ich habe angefangen zu suchen, was ist die Wahrheit? Und man hat mir verschiedene Religionen empfohlen. Ich habe das Christentum studiert, denn ich bin in einem christlichen, außer Sowjetunion, in ein christliches Land gekommen. Bei mir waren fast alle katholisch. Und dann bin ich in eine katholische Kirche gegangen. Habe sehr viel gesehen und viel gelernt und beobachtet, wie die Leute sind. Aber ich habe eines gemerkt, da fehlt was. Da fehlt was. Und dann bin ich ins Buddhismus, habe mich mit Buddhismus beschäftigt, auch mit dem Islam. Ich kenne meinen Koran. Also es ist nicht so, dass ich diese Dinge nicht kenne und ich dachte so und so. Und dann habe ich alles verglichen, alles sortiert, bis jemand kam zu mir oder was weiß, uns so angeschwätzt und angegangen ist, gerade du brauchst Jesus. Ich habe gesagt, Wenn ich das Christentum angucke, das ist ja nichts. Religion ist Opium fürs Volk, das war meine Überzeugung. Aber du brauchst Jesus, du brauchst nicht Religion. Und ich bin so dankbar, dass die Leute mir keine Religion verkauft haben, sondern Jesus, eine Person. Du musst eine Person aufnehmen, eine Person begegnen, eine Person erleben. Und es ist total anders, wenn du eine Person, einen Menschen erlebst. Und so, ich durfte Jesus erleben, obwohl ich nicht dabei war, als er lebte damals. Aber durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist hat mir das alles übersetzt. Der Heilige Geist hat mir geholfen, Gott zu erfassen. Weißt du, wir brauchen für alles in dieser Welt entweder Mikroskope oder Makroskope. Entweder das, was vergrößert oder verkleinert. Und wir brauchen Hilfsmittel, auch um Gott zu erleben. Ich brauche den Heiligen Geist. Und als der Heilige Geist an mir anfing zu arbeiten, plötzlich habe ich gemerkt, du bist gar nicht okay, so wie du dir vorgibst. Da schrieb der Evangelist, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und ich habe ganz frech geschrieben, wir sind keine Sünder. Ich bin keine Sünder, ich weiß von keiner Sünde. Was ist Sünde? Und dann hat er mir noch das Neue Testament geschickt, bitte lesen Sie mal danach. Und angestrichen, selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Habe ich gesagt, ich habe reines Herz. Ich habe niemand umgebracht, ich habe keine Bank ausgeraubt, bisschen gelogen, na ja, aber das ist für mich keine große Sünde. Und so, weißt du, so habe ich argumentiert. Aber dann sagt er, gehen Sie mal in sich. Und schreiben Sie auf, was Sie falsch gemacht haben, was nicht okay war, wo Sie enttäuscht sind. Alles, was Sie, da ist eine ganze Menge draus gekommen. Und dann sagt er, bekennen Sie Jesus Christus Ihre Sünden und dann laden Sie Jesus ein, in Ihr Leben zu kommen. Jesus soll der Herr Ihres Lebens werden. Ich habe gedacht, das ist alles nur Fantasie. Das ist alles nur Einbildung. Und ich verstehe, wenn Menschen aus dem Atheismus zu Gott kommen, auch aus Christentum oder Religion irgendwo, verstehst du, wo religiöse Menschen, weißt du, dann denkst du, das ist alles nur Fantasie, nur Einbildung, du suggerierst dir was ein. Aber dann sagt er, ein Gebet noch, wo ich hinangehängt habe, noch für mich persönlich. Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Gott kommt zu uns, ist mein Thema. Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, du bist so ein schlechter Kerl. Plötzlich habe ich gemerkt, da ist keiner Gutes, wenn ich die Leute angucke. Also, da ist keiner, der was Gutes tut und richtig lebt. Das ist, alle haben irgendwo Dachschaden, Entschuldigung. Alle haben irgendwo einen Macken. Verstehst du? Und da ist keiner, der Gutes tut. Auch diese Kirchenleute, die ich kennengelernt habe, die haben so viele Fehler, die benehmen sich manchmal schlimmer wie der Teufel. Und da habe ich gedacht, Mann, wir sind allzumal Sünder. Und plötzlich bekomme ich Sündenerkenntnis. Weißt du, ohne den Heiligen Geist bekommst du keine Sündenerkenntnis. Das ist, wie der liebe Gott einen besucht. Er hält einen den Spiegel vor. Schau mal an, wie du da aussiehst. Du denkst, du bist perfekt. Und solange wir nur andere sehen, und ich habe immer andere gesehen, wie die anderen schlecht waren, wie die anderen sich unmöglich benommen haben, wie andere lieblos waren, wie andere ungerecht waren. Und da habe ich an den anderen gestört. Aber dann hat Gott mir den Spiegel vorgehalten. Was ist mit dir, Johannes? Was ist mit dir? Und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin nicht besser wie die anderen. Und jetzt plötzlich verstehe ich, was der Evangelist da wollte. Selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen und Gott erleben. Gott umgibt uns. Und der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Die Bibel erklärt uns nur Gott. Menschen in der Predigt erklären uns den lieben Gott. Aber der Heilige Geist verklärt uns die Gottheit. Dass wir plötzlich sagen, ach, dich gibt's tatsächlich, dich hab's tatsächlich gegeben. Und die Bibel sagt dann weiter, ihr werdet inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder nicht. Wir brauchen etwas, was verkleinert und vergrößert. Mikroskop und Makroskop. Unsere Welt muss verkleinert werden und Gottes Welt muss vergrößert werden. Und da fing ich an nachzudenken. Ja, sagen wir mal, wie ist das alles so entstanden? Alles durch Zufall? Und, weißt du, und ich bin kritisch. Und ich denke kritisch, alles soll durch Zufall entstanden sein. Die Ameise, die Zugvögel, verstehst du, oder der Mensch selbst, ich selbst, bin ich durch Zufall entstanden und alle Menschen nach der gleichen Schablone, aus dem gleichen Backofen, aus der gleichen Produktion, verstehst du, alle ähnlich, da gibt es keine großen Unterschiede, der Mensch ist gleich. Nur ein bisschen, vielleicht 2%, jeder ein bisschen andere Färbung. aber mehr auch nicht. So, und ist das alles durch Zufall entstanden? Aber das ist nicht nur das alles. Aber dann kam ich noch zu einem Punkt. Und dann, ich habe alles gehabt, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe. Also ich habe mich nicht bekehrt, weil es mir schlecht ging, weil ich Probleme hatte, nein, oder krank war. Nein, ich habe mich gefragt, ist das wirklich alles, was ich habe? Ist das wirklich alles, was ich erreicht habe, um glücklich zu sein, um das Leben erfüllt zu haben? Ist das wirklich alles? Und habe gemerkt, nee, da muss es noch mehr geben. Und was ist dieses mehr? Gott kommt zu uns. Er kommt nicht mit leeren Händen zu uns. Er bringt uns die ganze Fülle. Und deshalb der Heilige Geist vergrößert. Und plötzlich merkte ich, was in der Bibel, ich fing an, die Bibel ernsthaft zu lesen, was in den Evangelien, was alles gebracht wurde, was alles getan wurde, wie das also passierte. Und ich habe eines entdeckt, Gott ist groß. Ich habe keinen großen Glauben bekommen, aber Glauben an einen großen Gott. Gott ist alles. Gott ist alles. So, und dann, der Heilige Geist hat mir dann meine Schwächen verkleinert, meine Sünden verkleinert, weißt du, meine Komplexe verkleinert, aber Gott hat das mir vergrößert. Das hat der Heilige Geist gemacht. Gott kommt zu uns und sagt, schau den Vater im Himmel an. Und dann lese ich, und wenn schon der irdische Vater für sein Kind sorgen kann, wie viel mehr der himmlische Vater? Gott sorgt für mich. Das hat mich so fasziniert. Mein Vater war gut. Aber habe ich plötzlich gemerkt, da gibt es einen, der mich für mich wirklich sorgt, auch wenn mein Vater nicht mehr da ist und nicht erreichbar ist. Der Heilige Geist hat mir Jesus vermittelt, den Vater vermittelt, den Herrn Jesus verherrlicht, und der Herr Jesus hat den Vater verherrlicht, so dass ich plötzlich spürte, der verlorene Sohn, eine Geschichte, die mich tief bewegt hat. Der Vater hat diesen Lumpen angenommen. Wer nimmt einen Lumpen an? Wer gibt ihm eine zweite Chance? Und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir eine zweite Chance. Ich will dich finden, ich will die Wahrheit wissen, was das alles so ist. Und die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, nicht irgendwie den christlichen Glauben, jüdischen Glauben, muslimischen Glauben oder welchen Glauben, weiß ich sonst noch. Nein, ihn aufgenommen haben. Da hast du plötzlich alles, was du brauchst. Wer ihn aufgenommen hat, weißt du, der hat Liebe, der hat Frieden, der hat Freude, der hat Geduld, der hat Gnade. Wer ihn aufgenommen hat, der hat das Leben. Und dann im letzten Buch der Offenbarung, das habe ich erst später gelesen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich mit dem Neuen Testament klargekommen. Das Alte Testament hat mir nicht gefallen, aus verschiedenen Gründen, weil da so viele Räubergeschichten drin sind. Verstehst du, da kämpfen sie, was weiß ich, und schlachten sich gegenseitig ab. Und das habe ich im Koran auch gefunden, was im Alten Testament war. Das war mir ein Aber. Aber im Neuen Testament, das war mir so sympathisch. Und die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist gut, wenn der liebe Gott bei den Menschen wieder da ist. So, und das hat mir der Heilige Geist dann erklärt im Laufe der Jahre und auch Monate und Wochen. Und das ging nicht von heute auf morgen. Und ich möchte auch euch die Wahrheit sagen, wenn Gott euch besucht, geht's nicht von heute auf morgen. Das ist ein ganz Vorlaufgeschichte, Vorspann. Da ist so viel Vorbereitung. Und ich muss euch ehrlich sagen, die vorlaufende Gnade Gottes ist es gewesen, dass ich zu Gott gefunden habe. Dass Gott mich schon lange anvisiert hatte, irgendwo noch, als ich noch gar nicht geboren war, noch gar nicht geplant war. Verstehst du? Ehe der Welt Grund gelegt wurde, hat Gott schon den kleinen Kerl gesehen. Verstehst du? Und der soll mal zu mir kommen. Und ich komme zu ihm. So, Gott ist ganz natürlich geworden, ganz einfach und schlicht in Jesus Christus zugänglich. Du kannst Jesus berühren. Das war nämlich die Geschichte, das Große an Jesus in Bethlehem. Man konnte ihn auf den Arm nehmen, ihn küssen. Steht sogar in der Bibel einmal, küss den Sohn. Verstehst du? Du darfst Jesus küssen. Gott ist plötzlich zugänglich. Ich bin begeistert. Ich habe nicht zur Kirche gefunden oder Religion. Ich hätte auch in der evangelischen Kirche etwas werden können, Pfarrer oder Pastor oder sonst was. Aber ich habe das ganze Institutionen, das war nicht mein System. Ich wollte frei sein. Ich wollte Gott lieben. Und dann hat Gott mir ein paar Dinge offenbart, was Großes, was mir mein Leben so inspiriert hat. Wo kam der Herr Jesus? Er kam nicht in Jerusalem Tempel. Wo kam der Heilige Geist? Nicht im Tempel in Jerusalem. Auf dem Söller. Im Gasthaus. Beim Löwen. Im ersten Stock. Verstehst? Dort. Und das ist mir so groß geworden. Gott will außerhalb des Establishments, außerhalb der Kirche, außerhalb der Religion sich offenbaren. Und Gott fragt nicht, wo kommst du her? Bist du Araber? Bist du ein Deutscher, Amerikaner, Indianer oder Eskimo? Verstehst? Gott will bei uns Menschen wohnen. Er soll da sein, der Gott, da wo ich bin, da ist er auch da. Und Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. So, Jesus kam ganz schlicht und einfach, ohne große Voranmeldung. Ich kann mit ihm auch leben und mit ihm umgehen. Da steht nicht Sprechstunde nur Montag und Dienstag. Nein, Gott hat alle Tage Sprechstunde. Nachts sogar, wenn ich schlafe, kann ich sogar in meinem Traum mit Gott reden und sprechen. Weißt du, viele Menschen haben gar keine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Die denken, Gott ist nur in der Kirche. Nein, dort ist er am allerwenigsten. Wenn du Gott finden möchtest, findest du Gott da, wo du lebst, wo du leidest, wo du krank bist, wo du kämpfst, wo du verlierst, wo du gewinnst, so, wo du schwach bist, wo du Mensch bist. Weißt, Gott kam zu den Menschen, nicht zu der Kirche. Gott kam nicht zu der Institution, zu der Politik, zum Parlament, zu dem Kaiserthron, nein, oder Königsthron, nein. Er kam zu den Menschen. Ich lese in 1. Korinther 1, seht doch, Brüder, schreibt Paulus, seht doch, seht auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern töricht, das, was töricht ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt, damit er zustande mache, die Weisheit dieser Welt. Und das Schwache in der Welt, das hat Gott erwählt, um das Starke zustande zu machen. Das ist, schaut euch an. Und weißt du, das, was mich verblüfft hat? Wie kommt Gott zu uns, zu den Schwachen, zu den Kranken, zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu den Aussätzigen? Wo war der Herr Jesus? Wo hat er sich rumgetrieben? Unter den Kriminellen? Bei den Prostituierten war der da. Stell dir mal vor, wo der Herr Jesus hinging, zu den Aussätzigen. Dort am Jakobsbrunnen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott sich erwählt. Das, was nichts ist, um das zu vernichten, was ist, was sich einbildet. Wir sind die alleinselig machende Kirche. Weißt du, ich habe Angst gekriegt, als ich dann hörte, die sind die alleinselig machende Kirche. Und dann habe ich ihre Geschichte studiert. Ich bin sehr kritisch. Ich glaube nicht alles und werde auch nie alles glauben. Es sei denn, Gott hat mir das offenbart, oder ich bin da drauf gekommen auf den Gedanken, habe gesehen, guck mal, die ganzen Ketzerprozesse, die ganze Inquisition, alles, was da gewesen ist, die ganzen Kreuzzüge, die haben die ganze Welt durcheinander gemacht. Diese Christen, angeblichen Christen, Christen ohne Christus, die Weisheit dieser Welt macht Gott zunichte. Und wer hat sie überlebt? Die Omis und Opis, Babuschkas, das ist die nicht sind, die haben das überlebt. Weißt, Gott hat großes Interesse auf die Schwachen, auf die Verachteten, auf die Törichten. Und ich erlebe das immer wieder. Weißt du, Narren und Kinder sagen die Wahrheit. Warum? Weil sie dem Herrn noch, der Schöpfung noch viel näher sind. In aller Liebe. Wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, frag doch einen Narren. Deshalb haben die Könige früher auf ihre Höfe Narren beschäftigt. Verstehst du? Da durfte sagen, was er wollte. Der hat immer die Wahrheit gesagt. Der König wusste, der sagt die Wahrheit. Der sagt die Wahrheit. Und heute wird alles gelogen, ist alles verlogen, wird die Wahrheit nicht mehr gesagt. Aber Gott benutzt das Verachtete, das Schwache, das Törichte. Deshalb auch die Leute, die so protestieren gegen das Establishment, wenn wir so angucken, das Geringe, das Kleine, das ist, was überlebt. Wo sind die ganzen Saurier geblieben? Als die Flut kam, die sind alle ersoffen. Aber dieses ganze Geschmeiß, das ganze Ungeziefer, die haben das überlebt. Und dann und die Erde bringe hervor, später, nach der Sintflut, was alles kam. Gott interessiert sich für den kleinen Mann und für die kleine Frau. Gott interessiert sich für das allgemeine Volk. Wie heißt es, als die Engel vom Himmel kamen und den Hirten erzählten, auch so ausgestoßen, verachtete, die stinken alle. Verstehst du? Den Hirten, siehe, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter für sein ganzes Volk, für alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Besuch Gottes. Alle Menschen, ja, aber nur die weiße Rasse, nur die Juden oder nur die Farbigen und was auch alles ist. Vergiss die ganzen Rassen. Bei Gott gibt es keine Rassen. Das haben nur die Menschen, das ist durch Menschen entstanden. Gott kommt zu uns und will sich mit uns versöhnen. Er streckt uns die Hand aus. Stell dir mal sowas vor. Ich darf Gott begegnen. Er wartet auf mich. Er holt mich da ab, wo ich bin. Ja, da, wo ich leide, wo ich kämpfe, wo ich lebe, da holt er mich ab. Und deshalb ist es erstaunlich, viele Menschen finden zu Jesus Christus und zum Glauben, zu dem lebendigen Glauben an Gott, wenn sie krank sind, schwer krank sind, in ihrer Not, Herr Gott, hilf uns. Oh Gott, wenn du mich aus diesem Kessel rausholst, aus diesem Dilemma, dann werde ich dir dienen. Und egal welche Situation, gerade in der Not finden viele Menschen Gott. Weil Gott begegnet uns in der Not. Er kommt da uns entgegen und ist uns ein Helfer, wo kein Helfer da ist. Er ist ein Gott der Witwen und Waisen. Ich darf mit Gott auf, jetzt pass auf Augenhöhe reden. Erschrick nicht, verstehst du, ich darf mit Gott auf Augenhöhe, nicht heiliger Gott, mächtiger Gott, der du bist im Himmel. Nein, ich darf auf Augenhöhe, so wie ich mit dir spreche, hier heute Abend, von Angesicht zu Angesicht, auf Augenhöhe, so ist, wie man mit Gott spricht. Ich darf zu Gott, aber lieber Vater sagen, das haut den Juden um, wenn er das hört. Da verliert er seinen Glauben sogar. Was? Kein Mensch kann zu Gott Vater sagen. Und doch, der Adam war Gottes. Der hat keine Nabel gehabt und die Eva auch nicht. Die waren ohne Nabel, in aller Liebe. Ich darf Vater nennen. Gott durch den Heiligen Geist verkleinert sich so auf meiner Größe, dass er nicht größer ist wie 1,75 Meter oder 1,80 Meter oder wie groß du auch bist. Gott nimmt mein Format an. Christus in uns. Verstehst du, er wohnt ja in uns. Er nimmt unseren Körper, unser Leib als seine Behausung. Ich bin nichts, schreibt Paulus im Galaterbrief. Doch er ist alles. Paulus sagt hier, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und ich lebe nicht mehr. Aber Christus lebt in mir. Gott kommt zu uns. Christus lebt in mir. Also wenn Christus in mir lebt, dann hat er nur die Größe, wie ich bin. Er kann nicht größer sein, sonst platzt er. Oder sonst platze ich. Er hat deine Größe. Wenn du 1,50 Meter bist, dein Gott ist 1,50 Meter groß. In aller Liebe. Denk, was du denken willst. Er nahm Gestalt an. Unsere Gestalt nahm er an. Er kam nicht als Goliath. Er kam nicht als ein Riese auf dieser Welt. Als ein Supermann. Nein, er kam ganz einfach als ein jüdischer Mensch aus Nazareth. Das Leben, das im Körper, das ich jetzt im Körper lebe, schreibt Paulus, das lebe ich jetzt durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahingegeben hat. Paulus sagt, ich lebe nicht mehr. Und das ist, wie Gott zu uns kommt, plötzlich leben wir ein ganz anderes Leben, ganz andere Art, nach ganz anderer Methode. Den Paulus gibt es nicht mehr. Doch, es gibt ihn. Nur als Hülle. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt jetzt in mir. Denk drüber nach. Paulus hat sich aufgelöst in Jesus. Er ist in Jesus aufgegangen. So wie ich neulich euch sagte, aus der Raupe ist ein Schmetterling geworden. Durch diese Metamorphose, durch diese Transformation. Plötzlich ist ein ganz anderes Wesen entstanden. Obwohl es das Wesen immer noch ist. Dieses Ich, dieser Geist oder was die Raupe vorher war, verstehst, ist nachher als Schmetterling. Christus in uns. Gott kommt zu uns. Weißt du, dieser Herr Jesus Christus hat damals den jüdischen Glauben angenommen und jetzt darf ich den Glauben Jesu annehmen, wie der gewesen ist, so wie er geglaubt hat. Jesus glaubte nicht, was im Talmud drin steht, sondern er glaubte nur, was in der Tora, in der Heiligen Schrift, in 5 Büchern Moses geschrieben steht. Und dann sagt Paulus, und ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Und das ist so gelinde gesagt. was Paulus hier schreibt. Ich achte alles für Kot, für Dreck, für Mist. Es ist alles, was er bisher gelernt hat, studiert hat, ist alles nichts. Du nimmst sowieso nichts ins Grab, was du gelernt und studiert hast. Deine ganzen Titel, die ganze Ausbildung, die ganzen Strapazen, die ganze Prozedur, was du so hinter dir hast. Er hat den Glauben Jesu angenommen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So simpel, so einfach, so kindlich. Paulus ist jetzt bitte hör mal die Bibel, was Paulus in der Bibel schreibt. Er sagt, ich bin jetzt ein Sklave Jesu Christi. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin ein Sklave. Ein Sklave Jesu Christi. Nicht mehr ein Sklave der Tradition meines jüdischen Glaubens, meines Brauchtums, meiner Kultur, meiner Überlieferung, der jüdischen Gesetze. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich lebe doch nicht mehr ich. Er lebt nicht mehr diese jüdische Rasse. Deshalb kann er zu allen Völkern hingehen und allen Völkern das Evangelium predigen. Ich bin kein Sklave mehr meiner Zivilisation. Und Geschwister, genau das Gleiche passiert auch bei uns, wenn wir Christen werden. Wir hören auf, Deutsche zu sein. Wir hören auf, Amerikaner zu sein. Wir hören auf, Neger zu sein. Wir hören auf, Weiße zu sein. Wir hören auf, was weiß ich, das, was wir bisher waren, dem Buchstaben nach. Wir sind nicht mehr Sklaven dieser Welt, sondern Sklaven Jesu Christi. Und das ist total anders. Paulus hat aufgehört zu existieren. Ich lebe nicht mehr. Gott kommt zu uns, zieht bei uns ein. Er hat bei uns aufgeräumt, einen Großputz gemacht. Weißt du, manche, wenn Gäste kommen, dann sagt man, meine Frau hat das öfters gesagt, fühlen Sie sich wie zu Hause hier, der Evangelist. Stell dir mal vor, der Kerl fängt das an. Das Bild gefällt mir nicht, das Kreuz gefällt mir nicht, das Zeichen gefällt mir nicht oder die Aufschrift gefällt mir nicht. Das ist, und der Herr Jesus darf sich bei uns wie zu Hause fühlen. Er ist nicht nur unser Gast, sondern der Herr unseres Lebens. Und deshalb heißt es, durch den Heiligen Geist kann jeder, und nur durch den Heiligen Geist kann man Jesus Herr nennen, den Herrn seines Lebens. Paulus macht diese ganze Prozedur durch. Er schaut sein Leben zurück, alles Geschichte, alles Vergangenheit, alles hinter mir. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wenn Christus in dein Leben kommt, Bruder, Schwester, dann fangen wir alle bei Null an. Alle miteinander. Und wenn wir da noch nicht angefangen haben, dann sind wir keine Christen geworden. Bei Null. Bei Null. Weißt du, da kriegst du ein weißes Blatt Papier. Ein weißes Blatt Papier. Und jetzt kannst du anfangen, ganz neu deine Geschichte zu schreiben. Und genau das ist, was Gott uns gibt, ein leeres, weißes Blatt Papier. Und du bist nichts. Hier nichts und da nichts, verstehst du? Und jetzt beginnt Gott aus dem Nichts etwas zu kreieren. Er ist der Weinstock, Johannes 15, Vers 5. Wir sind die Rebe. Ich bin ein leeres Blatt Papier. Und jetzt beginnt der Herr, seinen Text zu schreiben. Eine leere Seite. Mein Leben ist eine leere Geschichte. Da ist noch nichts drin. Aber jetzt beginnt der Herr eine ganz neue Geschichte mit aus meinem Leben zu machen. Jetzt fängt ein ganz neuer Lebensabschnitt an. Und jetzt, das leere Blatt Papier wird beschriftet. Er diktiert. Schreib bitte. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das heißt, er gibt uns den Ton an. Er gibt uns den Text an. Er gibt es. Schreiben muss ich. Ich muss mein Leben neu beschriften, neu definieren. Ich bin nur ein Stück Papier und ich bin der Schreiber. Er gibt mir die Inspiration, was ich schreiben soll. Sein Plan, seinen Willen, seine Gedanken. Er sagt mir, was ich einkaufen soll. Auf diese Liste und so weiter. Er gibt mir diese To-Do-Liste, was ich als nächstes zu tun habe. Ja, ich bin das leere Blatt Papier und der Schreiberling Gottes, der einfach das schreibt, was aufgeschrieben ist. Und ich muss nachher mit dem Zettel hingehen und einfach das erledigen, das Einkaufen, das Besorgen. Gott kommt zu uns. Weißt du, viele Menschen stellen sich vor, dass Gott plötzlich uns vergewaltigt. Gott vergewaltigt uns nicht. Gott will Freiwillige haben, deshalb sind wir auch eine Freikirche. Er kommt zu uns durch sein Wort und diktiert uns. Er gibt uns die Impulse. Ach, schreibt es auf. Wie kommen diese Impulse zu uns? Nachts im Traum vielleicht? In der Predigt? Manche Leute schreiben schnell was mit, was gepredigt wurde, was gar nicht gesagt wurde. Aber ihnen es wichtig erschienen ist. Gott gibt uns die Impulse, er inspiriert uns, er gibt uns die Ideen. Und wir sind plötzlich seine Geschichte. So entwickelt sich das Christenleben, das mündige, das reife Christenleben. Seine Worte sind unsere Ermutigung. Seine Worte sind die guten Wünsche, die er sagt, plötzlich die Segenssprüche. Und die sind es, die uns unterstützen und tragen und durchs Leben bringen. Die Zusagen Gottes, die motivieren mich dann. Also, das weiße Blatt Papier und jetzt schreibst du, fürchte dich nicht, ich bin der Herr, dein Hirte, mir wird nichts mangeln, Halleluja. Und dann geht's Punkt für Punkt weiter, was der Herr dir diktiert. Er muss es dir sagen und du schreibst auf dein weißes Blatt Papier, Gott, mein himmlischer Vater, sag mir, was ich brauche. Er gibt mir diese Einkaufsliste. Und jetzt gehe ich und besorge ich das. Und erledige das. Wer ein Täter des Wortes. Er gibt mir die Bitten und er gibt mir auch die Erfüllung der Bitten. Er gibt mir noch mehr sogar über Bitten und Verstehen, Brüder und Schwestern. Mehr als was ich bitte, mehr was ich verstehe. Sogar noch viel, viel Besseres und Bleibendes. Gott kommt zu uns mit so vielen Angeboten. Das alles kannst du haben. Es ist nicht das Ende, sondern es fängt es an, wenn du mit Gott anfängst zu leben, mit Jesus anfängst zu leben, mit dem Heiligen Geist anfängst zu leben, da gibt es Überraschungen, und da waren es viele Überraschungen. Und da heißt es in meiner Bibel, Matthäus Kapitel 7, Vers 9 und 10, wenn ein Kind zum Vater kommt und bittet um ein Brot, dann wird er keinen Stein bekommen. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er keine Schlange bekommen. Wir haben diese Stelle alle gelesen. Also, wenn wir bitten um Brot, wir werden keinen Stein bekommen. Weißt du, was das heißt? Keine Probleme, keine Dinge, die wir nicht schlucken können, die wir nicht verdauen können, und uns belastet, verstehst? Am Schluss habe ich den ganzen Rucksack voller Steine, bin belastet. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir bekommen nur gute Dinge. Und wie viel mehr gibt der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten? Und Gott gibt uns Dinge, die uns nicht ängstigen, die uns nicht in Gefahr bringen, die uns nicht Not bereiten. Schluck mal Steinchen. Probier es mal. Kirschsteine kannst du noch schlucken. Verstehst du aber, wo du was anderes auch noch schlucken kannst. Er gibt uns keine Dinge, die meine Seele verletzen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Brot geben? Und zwar echtes Brot, aus dem der Mensch, von dem der Mensch leben kann. Weißt du, wenn du betest, wenn du richtig mit Gott redest, dann erlebst du Gebetserhörungen. Die sind total anders, als du denkst und gedacht hast. So weiter. Er gibt dir das Richtige im richtigen Augenblick, die richtige Dosierung. Die richtige Dosierung. Du bekommst keinen Stein und keine Schlange. Uns ist mal passiert, wir haben in Polen mal Pfifferlinge gekauft, so von der Straße, auf der Straße standen die Händler und haben es verkauft. Wir sind öfters dort durch die Gegend gefahren und schöne Pfifferlinge. Und dann wiegen sie aus und das ist tatsächlich sehr viel in diesem Körbchen Pfifferlinge gewesen. Als wir zu Hause ankommen, packen wir aus, die obere Schicht sind Pfifferlinge und unten sind Steine. Verstehst du? Gott ist kein Betrüger. Verstehst du? Und er mogelt auch nicht und gibt auch keine Mogelpackung. Weißt du, er gibt uns gute Gaben und nicht nur, dass die Oberschicht das kriegt, verstehst du? Und unten kannst du ja die Steine schlucken. Gott gibt uns keine leere Seite, sondern, weißt du, wenn er uns eine Seite gibt, dann gibt er auch uns Impulse, zeigt uns die Möglichkeiten auf, was wir alle so können und sollen und können und so weiter. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Und viele lesen ja, ich bin eine neue Kreatur, Halleluja, das ist wahr. Aber richtig übersetzt heißt es, etwas Neues ist im Werden. Das ist ein Prozess, etwas Neues ist im Werden. In dem apokryphischen Buch Weisheit, da ist etwas überliefert, die Kinder Israel gehen durch das Rote Meer. Und da heißt es, und neues Land kam aus dem Wasser hervor. ist nur diese eine Redewendung. Aber plötzlich neues Land, das sie noch nie gesehen hatten. Das Ufer ist grün, neues Land, frisches Land. Kommt auch, wenn du durch das Wasser, durch die Probleme hindurch gehst, plötzlich, weißt du, da hebt sich ein neues Land, kommt dir ein neues Land entgegen. Mit ganz neuer Situation. Das ist, wie Gott in unserem Leben wirkt, wenn er zu uns kommt. Da kommt so vieles ganz neu. Da war ich noch nie da, noch nie sowas gehört, noch nie sowas erlebt. Interessant ist auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Noch einmal vielleicht ganz schnell zurück. Als der Vater sah, mein Junge kommt von weit her, lief er ihm entgegen, steht in meiner Überlieferung. Weißt du, Gott gibt uns eine zweite Chance. Gott kommt auf uns zu und er gibt uns eine neue Chance. Er vergibt uns unsere Sünden, heilt unsere Gebrechen, erlöst uns von den verpassten Gelegenheiten, die wir in unserem Leben hatten. Und wir hatten vielleicht eine ganze Menge Gelegenheiten und die haben wir nicht genützt. Wir haben gepennt, verschlafen, weil es so gemütlich war. Die Sonne schien, alle waren glücklich und der Himmel war blau. Weißt du, verpasste Möglichkeiten. Du, welche Art auch immer, verpasste Entwicklungsmöglichkeiten. Was hätte aus deinem Leben werden können, wenn das Wörtchen, wenn nicht da wäre? Was hättest du alles schaffen können? Hätte mich da nicht verirrt. Dort wäre ich nicht auf dem Holzweg geraten. So vieles wäre in meinem Leben nicht gewesen. Hätte mein Leben nicht verschwendet. Hätte nicht nur gesoffen und gefressen und nur gelebt. Nein, ich hätte mich verwirklicht. Hätte studiert. Ja, ich hätte was gelernt. Mich immer angestrengt. Weißt du, hinterher jammert man und klagt man und jammert und seufzt man. Was wäre aus mir geworden? Und jetzt stehe ich vor Jesus mit leeren Händen. Ein Liederdichter sagt, muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Jesus stehen? Schrecklich. Aber ich darf dir eines sagen, Gott will unsere Verluste wieder erstatten. Und das, was du verloren hast, was der Teufel dir geraubt hat, was der Teufel bei dir zerstört hat, das wird er wieder erstatten in aller Liebe. Gib dem Jungen, der nach Hause gekommen hat, neues Kleid, einen Fingerring und muss sie her und dieser Mastochsen oder Mastkalb bringt alles her. Wir wollen feiern, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ich sage dir, all das, was du in deinem Leben verpasst hast, wird Gott wieder erstatten. Das ist die Wiederherstellung. Manche glauben nicht daran, aber ich möchte das betonen. Weißt du, du hast gemerkt, du, ich habe auf Sand gebaut. Und dein Haus ist eingestürzt, aber jetzt, der Herr wird all das, was du verloren hast, auch durch deine Dummheiten, wird er wieder erstatten. Denn er denkt nicht an unsere Zeit der Unwissenheit. So steht es in meiner Bibel. Er wird wieder erstatten. Diese Geschichte von den törichten Jungfrauen, die standen vor verschlossenen Türen, gewiss. Aber Gott will uns diese Fehler, die wir gemacht haben, wieder erstatten bei der nächsten Gelegenheit. Und die nächste Gelegenheit ist, wenn der wahre Bräutigam kommt. Jesus sagt nur, das Himmelreich ist gleich wie 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengegangen sind. Weißt du, viele verausgaben sich sinnlosen Aktivitäten, statt auf Ewigkeitswerte zu bauen. Und plötzlich stehen sie vor Gott mit leeren Händen und haben Angst. Warum viele Leute gar nicht selig sterben können, sie haben Angst, ich stehe mit leeren Händen. Aber ich darf dir eines sagen und nicht trösten als Pastor. Und er wird all das, all mein Mangel ausfüllen durch sein Reichtum. Verstehst du? Du hättest so gerne hier vielleicht Musik gemacht und ich sagte, du wirst ein Harfenspieler im Himmel werden. Verstehst du? Ja, in aller Liebe. Denn Gott sieht, was du wolltest. Befiehl dem Herrn deine Träume, deine Illusionen, deine Vorstellungen. Du bist Christ geworden. Heiland, ich möchte dir noch dienen, aber du siehst, ich bin so alt und zitterig, ich kann das nicht mehr. Und Gott sagt, ich will die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, wieder erstatten. Pass auf, wenn der neue Saft wieder hochkommt, dann grünst und blühst und trägst Frucht. Und sogar 12-mal im Jahr. Jesus muss vor Gott treten und er spricht für uns und sagt, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich habe für dich gesorgt, dass all das, was du verpasst hast, ich habe für dich alles erwirtschaftet. Und du sollst mein Erbe sein. Die haben ihn gefragt, als der verlorene Sohn nach Hause kam, von was lebte er noch? Der hat sein Erbe verprasst. Der war blank. Der hatte überhaupt nichts mehr. Er lebte von dem, was der Vater hatte und sein Bruder. Von dem lebten die beiden. Lebte der Kerl, verstehst du? Auf Kosten der Familie. Und du lebst als Kind Gottes auf Kosten der Familie Gottes. Du hast gemerkt, es war alles vergeblich. Alles zerronnen, mein Leben ist dahin. Alles zerbrochen, was ich aufgebaut habe. Aber Gott hat dein Leben ganz anders gestaltet. Weißt du, wir leben nach ganz anderen Gesetzen, nach den Gesetzen Gottes und nicht nach den Eindrücken, was du alles siehst, dass alles futsch ist, alles den Bach runtergegangen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Sei nicht traurig. Wenn du dich dermaleinst bekehrst, Petrus, eine Geschichte, verstehst du, der ist mit dem Heiland gegangen, hat gelebt 3 Jahre, hat Wunder erlebt, aber Petrus, wenn du dich dermaleinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und ich möchte einfach die Kinder Gottes stärken und ermutigen. Weißt du, wenn wir durch dieses Tief gegangen sind, dann merken wir, wie Gott für uns sorgt. Wir leben von seiner Gnade. Wir leben nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und im Himmel ist alles da. Da musst du nicht auf Sparflamme fahren. Viele merken, jetzt stehe ich mit leeren Händen. Ist egal. Auch wenn du mit leeren Händen stehst und traurig bist, muss ich so vor Jesus stehen. Habe ich nichts zu bringen, keine einzige Seele zum Heiland führen können. Du weißt gar nicht, was aus deinem Leben alles geworden ist. Du hast gesät in Schwachheit. Du bist gestorben. Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen. Puh, ist weg. Aber dieses Weizenkorn ist aufgegangen. Und aus nach dem Sterben, nach dem Leben, nach diesem Leben, dann geht dieser Weizenkorn auf und plötzlich ist ganz anders da. Plötzlich 10 neue Körner. Du hast in Schwachheit gelebt, in Schwachheit bist gestorben. Ich werde nie vergessen, mein Bruder in Stuttgart West, dieser Bäckermeister, der sein Geschäft aufgegeben hat, da kommt er zu mir und sagt, Bruder, mal du das, was soll ich schreiben an meiner Bäckerei, Römerstraße, da ist sehr viel Verkehr dort. Die Leute sollen was vom Heiland hören. Er möchte was für Herrn Jesus tun. Sein Leben lang war er nur in der Bäckerei beschäftigt, erschöpft und müde. Er kam zum Heiland. Weißt du, was er da? Eines Tages kommt er zu mir und sagt, Bruder, mal du das, ich habe ein Wort. Ich habe ein Wort für mein Schild, für mein Transparent. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Da stand, also alle Leute, die da vorbeikamen, die mussten diesen Spruch lesen. Sündig gelebt. Und vielleicht hast du auch sündig gelebt, Bruder, Schwester. Aber endlich bekehrt. Und vielleicht so Schächers Gnade. Und viele Menschen haben Schächers Gnade erlebt. Im letzten Moment, wie am Brand aus dem Feuer sind sie gerettet worden. Sündig gelebt, endlich bekehrt. Selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das reicht doch. Das reicht doch. Und dann, als wir bei der Beerdigung von diesem Bruder waren, ich war erstaunt, wie viele Menschen zu seiner Beerdigung kamen. Und den Menschen wurde das Evangelium gepredigt. Die Frau sagte, predigen Sie denen das Evangelium, sagen Sie die Wahrheit den Leuten. Und ich habe diesen Text, sein Text genommen für seine Beerdigung. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und darüber konnte ich predigen. Dieser Mann hat dem Teufel die Rechnung verdorben. Der Teufel kann ihn nicht kassieren. Und so weiter. Er hat vielen Leuten noch, die vorbeigefahren sind, nur flüchtig vorbeigegangen sind, gepredigt. Bekehr dich. Ich war noch junger Evangelist und Pastor, verstehst du, so richtig noch im Feuer. Ja. Solange Atem da ist, solange ist die Gnade da, solange können wir etwas erreichen und den Spieß umdrehen. So wie dieser Bruder. Jesus erzählt ein Gleichnis, ein total unsozialistisches Gleichnis. Also das hat mich ständig geärgert. Da kommt einer, morgens fängt an im Weinberg zu arbeiten. Gut, dann kommt einer mittags, arbeitet im Weinberg, dann kommt einer nachmittags zur Teezeit, kommt und arbeitet im Weinberg und kommt, und der eine kommt ein paar Minuten vor Feierabend und arbeitet im Weinberg. Und alle kriegen den gleichen Lohn. Weißt du, was das heißt? Alle kriegen die Erlösung. Alle kriegen die Gnade. Egal, wie viel wir gearbeitet haben. Verstehst du? Erlösung ist umsonst. Und es ist egal, ob du 5 Minuten gearbeitet hast, endlich bekehrt, oder einer, der 50 Jahre für den Herrn Jesus gearbeitet hat. Hier geht es um die Errettung, um gerettet zu werden und das ewige Leben zu empfangen und so weiter. Brauchst du nur ein paar Sekunden. Du musst nur Ja, Herr, sagen. Und schon ist die Sache passiert und gelaufen. Gott sucht nicht unsere Leistung, Brüder und Schwestern. Er sucht Menschen. Das will ich betonen. Er sucht nicht, dass Leute, die das Gesetz erfüllen, sich taufen ließen, das und das und das und das und das. Alles ist gut und richtig. Aber er sucht Menschen, die ihm gefallen, selig gestorben. Gott sucht Menschen, die Jesus annehmen. Nur das alles, egal wer das ist, nur Jesus. Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Er sucht Menschen, die sich mit Jesus verbinden, und schon ist der Kontakt da. Und jetzt beginnt dieses Download. Wissen wir ja vom Computer, was es ist. Und das manchmal geht es ganz schnell. Das geht manchmal ganz schnell. Mein Schwager ist Pilot. Und eine seiner Aufgaben war zeitlang, die Flugzeuge in der Luft zu betanken. Verstehst du, und das, wie das funktioniert? Er hat mir das mal erklärt. Da fliegen sie aneinander vorbei, lassen den Schlauch runter und innerhalb von ein paar Minuten, Augenblicken ist das Flugzeug aufgetankt. Der eine gibt's, lade das unten, verstehst du, und das wird runtergepumpt. Und genau das gleiche passiert in Bruchteilen von Sekunden, Minuten. Du brauchst nur die Verbindung, den richtigen Kontakt, und dann bist voll des Heiligen Geistes, voll der Kraft Gottes. Plötzlich, weißt du, ist deine Zelle gespeichert, und unser Leben ist voller Zellen, Milliarden von Zellen. Und jede Zelle ist größer als die größte Festplatte in einem Computer, und die wird Download. Plötzlich sind neue Informationen, neue Impulse. Es war ein Wunder, ich weiß es noch wie heute. Da hat, als die Festplatten und Computer so, ja, sich entwickelt haben, da hieß es, man kann die ganze Bibel auf der Größe einer Briefmarke speichern. Heute reicht es schon, du kannst die ganze Bibel auf einem Nadelkopfgröße speichern. Verstehst du? Die ganze Bibel. Was weißt du, von wie vielen Seiten? Das wird gespeichert. Und genauso die Gnade Gottes wird in jeder Zelle deines Lebens gespeichert. Die Liebe Gottes gespeichert. So, das ist nicht Evolution. Weißt du, wir glauben an Evolution. Ich muss mich als Christ entwickeln. Ich habe es auch geglaubt. Ich muss mich entwickeln. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit, zu Frieden, zu Freude, zu all das. Plötzlich wirst du verwandelt in sein Bild, in Bruchteilen von Sekunden. Wenn wir Gott erleben wollen, weißt du, dann musst du dich anstrengen. Oh, wie mache ich das, lieber Gott? Hilf mir! Verstehst du? Nein, du musst nicht danach Luft schnappen. Plötzlich, du musst nur deinen Mund aufmachen und er wird ihn füllen, so wie mein Schwager in der Luft die Flugzeuge aufgetankt hat. Diese Information, Gott will uns aus seinem Reichtum all das geben, was wir brauchen, zu einem gottseligen Wesen. Gott kommt uns entgegen. Er ist dir entgegengekommen, mir entgegengekommen, ein starker, mächtiger Gott. Und jetzt will ich noch ganz schnell einen weiteren Bibelschluss lesen, und eigentlich erst mehr ein Gebet. Also es ist nicht kompliziert, Gott zu begegnen, Gott zu erleben. Wir müssen uns nur ausstrecken. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Fang an, Gott zu suchen mit allem, was in dir ist. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Ein paar Worte, Hebräer 10, Vers 12. Seht Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe Gottes, pflüget ein neues, lange Zeit. Und so weiter, fangt an, solange der Herr zu suchen ist, sucht den Herrn und erlangt seine Gerechtigkeit. Oder in Haggai 2, Vers 9, er soll die Herrlichkeit dieses Hauses, des zweiten Hauses, größer sein als des ersten Hauses. Überleg einmal, die zweite Chance. Du hast alles verprasst, aber die Herrlichkeit soll größer sein als des ersten Hauses. Gott sagt, pflüge ein neues. Vergiss deine Fehler. Schau nicht zurück. sondern schau nach vorne, alles was da gewesen ist. Jesus war gehorsam für dich, du musst nicht gehorsam werden. Er hat sich aufgeopfert für dich, du musst dich nicht mehr aufopfern. Er hat es alles getan, du musst es nur lernen zu konsumieren, aufzunehmen, was es auch immer heißt. Und der Herr hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört wie beim Petrus. Der Herr hat es getan. Also, du musst nicht sagen, oh, schaffe ich es nicht. Vergiss es, du schaffst es mit Gott. Lob und Dank. Ich suche die Bibelstelle noch, die ich euch bringen möchte als Gebet. Ein Gebet noch auf Psalm 31. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Matt meine Seele und mein Leib. Das fühlen wir uns manchmal hier auf dieser Welt, in diesem Leben. Denn mein Leben ist dahingeschwunden im Kummer und meine Jahre im Seufzen. Meine Kraft ist verfallen. Das ist ein wahrscheinlich alter Mensch, älterer Mensch, der das betet. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschwachtet. Das Rheuma, Hexenschuss, Arthrose. Vor allen Bedrängten bin ich zum Spott geworden. Eine Last bin ich meinem Nachbarn. Ein Schrecken bei meinen Bekannten. Und die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir, laufen vor mir weg. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Kann nichts mehr zusammenhalten. Kann mich nicht mehr erinnern. Verstehst du? Zerrinnt alles wie ein Gefäß, alles da platzt. Kann ich flicken, so viel ich will. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander, wie bringen sie mich um? Verstehst du? Wie sie mich abschieben? Ins Heim oder wo auch immer. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Hoffentlich krepiert er bald. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Halleluja. Und das ist, was ich sage. Gott kommt zu uns. Er ist mein Gott, unser Gott. Lass die Menschen denken von dir, was sie wollen. Lebe dein Leben. Gott, du bist mein Gott. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Botschaft. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und bei uns jetzt wohnst. Du bist mein Gott. Ich danke dir, Jesus. Amen.